Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine Damen und Herren, jetzt klappt's. Der Spieker Verlag freut sich, Ihnen Hubert Michaelis vorstellen zu dürfen. Wer ist Hubert Michaelis, wird sich der ein oder andere fragen. Ich würde Ihnen kurz einen Zeitraffer gewähren. Hubert Michaelis ist Sohn, Student, Priester, Banker und jetzt Autor. Jetzt gebe ich den Ball weiter an Herrn Michaelis. Was war er am liebsten?
Am liebsten war ich Mönch. In jungen Jahren habe ich mich dazu entschieden, war Priester, Mönch und Franziskaner. Bin dann in die Mission gegangen nach Taiwan und China und auch Indien. Habe dann noch die Mutter Teresa kennengelernt, da auch eine Zeit lang in Kalkutta und Bombay für die Brothers and Sisters of Charity gearbeitet, mitgemacht. Dann nach Taiwan, das ist Nationalchina eben, und habe dann nach gut einem Jahr, hatte ein bisschen schon Sprache gelernt, Chinesisch, sehr mühsam, bin auch eigentlich Analphabet, aber habe etwas sprechen gelernt, verstehen, sprechen, bis hin, dass ich anfing, so die Nachrichten zum Beispiel zu verstehen, wo ja auch ein bisschen Niveau dabei ist. Also colloquial Chinese war kein Problem, aber eben nach einem Jahr. Aber das Schreiben und für die Schrift braucht man seine 5 bis 10 Jahre. Und im Grunde genommen muss man als Ausländer da ein ganzes Leben investieren, um da fit zu sein. Und auch immer am Ball bleiben, weil man vergisst auch viel. So, dann lief mir nach gut einem Jahr ein hübsches Mädchen über den Weg und dann habe ich mich total verguckt, war verliebt und sie ist dann später meine Frau geworden. Da war der Weg zu Ende, habe mich versetzen lassen, auch zurück nach Deutschland. Wollte meinen Beruf nicht aufgeben, weil ich das immer sehr, sehr gerne gemacht habe. War also sehr, eigentlich immer, ja, was ich auch jetzt schreibe teilweise, habe mich für die Marginalisierten eingesetzt, also für Obdachlose, für Drogenabhängige, war viel in Gefängnissen, in Altersheimen und also Randgruppenseelsorge sozusagen. Das war mein Leben eigentlich. Ich musste mich dann ganz anders verdingen, habe dann Jobs gesucht, angenommen, bis ich dann irgendwann, wir wohnen bei Frankfurt, dann zu einer Bank kam und da habe ich dann zuletzt 20 Jahre gearbeitet, nichts Besonderes, war Sachbearbeiter für Exportfinanzierungen, bei Chinesen auch und bei Koreanern. Und habe dann eigentlich schon vor 30 Jahren angefangen zu schreiben, meine eigene Geschichte zunächst, lag dann aber auch 25 Jahre in der Schublade. Und habe das dann, nachdem ich wegrationalisiert wurde, 2013, 2014, habe ich dann intensiv angefangen zu schreiben, weil ich musste ja auch irgendwas tun. Gut, hatte eine Abfindung gekriegt, war also ein bisschen abgesichert. Musste natürlich feststellen, leben kann man davon auch nicht, das ist ganz schön schwierig. Ich denke mal, es gibt vielleicht ein Dutzend, 20, 30 Autoren in Deutschland, die wirklich von dem, was sie schreiben, leben können. Also das ist die Realität. Alle anderen, auch wenn sie es ernst machen und sehr ernsthaft betreiben, haben da schon Schwierigkeiten. Also man muss irgendwo schon einen Gelderwerb haben, einen Brotberuf, sagt man. Ne? Gut.
Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf Ihren Beruf Mönch, sagen Sie, waren Sie am liebsten? Es waren die Leute, Sie fühlten sich berufen, oder?
Ja, ja.
Viele der Figuren finden wir jetzt auch wieder in den Werken, oder?
In manchen Werken, also das hier ist, das heißt Buddhas Heitres, es ist ein größerer Roman, ein Entwicklungsroman oder Anti-Entwicklungsroman, aber es ist in Ansätzen, auch meine Geschichte ist da drin, der ist voriges Jahr erschienen, auch beim Spieker Verlag. Und in diesem Buch ist die Rückwärtsentwicklung eines Mönchs dargestellt. Der Titel von mir, den ich eigentlich wollte, war erst das Fressen, dann die Moral, also das Brechtsche Zitat. Also da ist ein Mönch Leo, der hat sich verliebt. Das klappt aber nicht, war jetzt anders als bei mir gelaufen, aber manches ist eben parallel, das habe ich auch verarbeitet, ist schon einiges drin. Aber er wird kriminell, er wird obdachlos, er kommt in Not und lernt das Leben praktisch ganz von unten kennen. Und bis er am Ende nach Indien gelangt, wo er sozusagen den Stein des Weisen sucht, was ihm aber... wo ihm dann ein Sannyasin begegnet und da macht es bei ihm Klick und er schafft dann auch seine Wende. Mehr sage ich jetzt nicht dazu, aber da ist relativ viel von dem drin. In anderen Geschichten, diese Kurzgeschichten, da ist zum Beispiel die erste, der Flaschensammler, eben Altersarmut als Thema. Sind auch andere aus dem Arbeitsleben oder ist auch noch eine Obdachlosengeschichte drin. Aber es sind auch, wie gesagt, querbeet aus dem Leben heraus Geschichten, die so entstanden sind, auch aus meinem Arbeitsleben heraus. Also wo ein Banker aus dem Urlaub kommt und dann total abgehetzt nach ein paar Stunden schon wieder urlaubsreif ist. Also wie es einem heutzutage so geht. Aber wie gesagt, die Leute, die zu kurz gekommen sind, haben es mir eigentlich schon angetan und ist mir auch ein Anliegen, dass in unserem Staat, ich bin kein Linker eigentlich, aber die soziale Marktwirtschaft ist weg. Wir haben auch nicht mehr. Wir leben in einem ganz wilden Kapitalismus, einem Turbokapitalismus, sage ich mal, wo es nicht mehr gerecht zugeht, wo auch die Leistung sich nicht mehr lohnt. Also ich sage mal, wenn ein 22-jähriger Alkoholiker, der noch nie einen Hammer in der Hand gehabt hat, genauso behandelt wird und noch nie gearbeitet hat im Leben, nichts gegen Alkoholiker, das ist eine Krankheit, aber ich sage, der hat noch nie gearbeitet, Schule und so weiter, hat rumgebummelt. Und dann ein Mann oder eine Frau, die 40 Jahre Lebensarbeitszeit verbracht hat und dann von der Rente nicht leben kann, beziehungsweise vor der Rente dann auf Hartz IV kommt, dass die gleich behandelt werden, das kann nicht sein. Also ist meine Meinung. Das, was damals, wir betreiben jetzt keine Politik, aber das, was der Kohl gesagt hat, Leistung muss sich lohnen, das haben wir nicht mehr. Also sage ich jetzt jedenfalls, das ist meine Auffassung. Und da fallen immer mehr Menschen durch, gerade auch, weil viele von ihrer Rente nicht mehr leben können.
Jetzt ist auch hier der Spieler ein sehr interessanter Titel. Haben es Ihnen die Gestrandeten angetan oder möchten Sie in Ihren Werken etwas anstoßen oder worum geht es da?
Das ist ein ganz anderes Buch, das ist ein... Da habe ich einen gescheiterten industriellen Sohn dargestellt, der alles auskostet, was es gibt. Also er entwickelt sich zum Spieler, zum Trinker und zum Frauenhelden bis zum Exzess. Er verzockt am Ende auch die Firma seines Vaters. Das Ganze wird zwar nochmal aufgefangen, aber er ist mit 50 ist er fix und fertig. Und er beschließt, sich umzubringen nach einer letzten Woche Dolce Vita in Paris. Er will sich dann hat das minutiös geplant und diese Woche in Paris ist dann das Hauptthema. Und vorher läuft nochmal sein ganzes Leben wie im Film rückwärts ab, damit man weiß, wer er ist. Und dann eben geht es in die Woche Paris rein, die aber dann wiederum ganz anders verläuft, als er sich das vorgestellt hat. Also er ist dann selber am Ende ganz platt. Er ist ein Mensch, der eben Sex kannte zum Beispiel, aber nie Liebe. Er hatte nie eine Beziehung zu einem anderen Menschen, auch nicht weder zu einer Frau noch zu seinen Mitarbeitern oder so. Das waren immer nur Menschen, die er dann ausgebeutet hat.
Nun wollen wir auch natürlich wissen, die Kurzgeschichten hatten Sie schon angerissen. Was ist mit dem dritten? Der ist ja nun fast druckfrisch aus der Druckerei gekommen und pünktlich zur Messe fertig geworden. Was hat Sie da inspiriert?
Ja, das, was im Moment in Deutschland abgeht. Ich hatte mit dem Stefan Schweizer letztes Jahr, das ist ein Historiker, ein Sachbuch geschrieben, mein erstes, über den Islam, also die Flüchtlinge. Habe aber dieses Thema in diesem Buch nochmal aufgegriffen. Das ist ein kurzer Roman, sehr kurzer Roman eigentlich. Aber diese Flüchtlingsproblematik dann polarisierend eben zu den Problemen vieler eigener Leute. Also dass die eigenen Leute in Deutschland vernachlässigt werden, dass sie oft selbst nicht genug zum Leben haben. Also hier wird sich tatsächlich dann auch gefetzt. Der Leser muss eigentlich selbst entscheiden. Also, es ist kein Hetzbuch, es ist kein Nazi-Buch, aber es kommen tatsächlich solche Passagen vor, wo dann auch sehr rechte Positionen vertreten werden. Aber im Grunde mein Anliegen ist, dass genauso wie Linke sehr soziale, also es prallt dann aufeinander und der Leser muss im Grunde selbst entscheiden, wo es für ihn lang geht. Aber eigentlich, denke ich, ist es klar.
Der inspirierende Funke kam in Leipzig?
Ja, das ist richtig. Das war vor 2 Jahren, als ich hier aus dem Spieler gelesen hatte. Dann nachdem bin ich dann mal durch die Stadt, weil ich Leipzig nicht kannte. Leipzig ist eine sehr schöne Stadt und hatte ein bisschen gehört, mich auch informiert. Bin dann in die Altstadt rein und saß dann irgendwann in der Nikolaikirche. Ich glaube, es war kalt und auch regnerisch. War auch ganz froh, dass ich dann mal drinnen saß und geschützt war. Es war winterlich damals. Und dann habe ich überlegt, ja, hier ist das alles abgelaufen, so ganz friedlich. Diese Revolution, dass die Leute da protestiert haben vor, wie lange ist es her?
89,
ja.
30 Jahre, nächstes
fast 30,
Jahr.
Ne? Ja. Es war für mich jetzt eigentlich unglaublich, das mal nachzuvollziehen, dass man so ein Horrorregime, war ja wohl auch so, wie einen Papiertiger aus dem Sattel heben konnte, einfach, aber friedlich, nicht? Das war für mich das Wunder eigentlich. Das wurde mir da erstmal richtig bewusst. Und das war mir eigentlich so nie klar. Ich war auch nie in der ehemaligen DDR gewesen. Hat sich einfach nicht ergeben gehabt. Ich kannte es halt nur aus Schulbüchern, vom Hörensagen oder aus vielleicht manchen Filmen. Dann stand ich dann nachher, als ich die Kirche wieder verließ, vor einem Haus, einem großen Mietshaus, auch in der Innenstadt. Und dann nur deutsche Namen, Müller, Meier, Schmidt, Hensler und so weiter. Da dachte ich, wo sind denn hier die Ausländer? Wir waren ja schon mitten in der Flüchtlingswelle drin, die 2015 im Sommer, Herbst ja angefangen hatte. Das war ja schon im Folgejahr. Und da dachte ich, was ist denn hier los? Ja gut, man sah ein paar Fremde, schon am Bahnhof hatte ich sie gesehen, aber im Grunde dachte ich dann, ja, ausländerfreie Zone oder wie. Und da kam mir die Idee zu diesem Buch. Das war ein wichtiger Stein dafür, und zwar ein Haus der Deutschen, eine deutsche Enklave eben, verallgemeinernd, jetzt nicht unbedingt direkt von Leipzig, das gibt es ja überall. Also ein Haus, wo nur Deutsche leben, das ist bei mir ein Haus mit alten Leuten, voller alter, verkappter Nazis, die irgendwo in der Vergangenheit leben und wo dann auch keine Ausländer sind und wo es auch keine Ausländer oder Fremden geben darf. Die werden da nämlich rausgeekelt oder schikaniert. Das Ganze ist hier auch wiederum mit der Flüchtlingsproblematik vermischt, und da trifft sich am Ende ein kleiner Beamter, auch ein spießiger Rechter, Nazi eigentlich. Bei einem Saufgelage geht er mit seinem Skatbruder dann so verschiedene Gesellschaftsfragen durch, haben wir jetzt eine Demokratie und all diese Fragen, wie sieht das aus? Und der Hans, der Kollege, sagt, nee, hier ist keine Demokratie, das ist eine Parteiendiktatur. Und dann schimpft er in einem fort, er ist ein Frührentner, der von seiner Rente nicht leben kann. Und er hat natürlich die Faxen dick und plant, wünscht sich eigentlich eine Revolution. Also etwas, was eigentlich in Deutschland normalerweise nie möglich ist. Und doch ist ja mittlerweile die Stimmung teilweise ziemlich am Brodeln. Haben Sie vielleicht Fragen oder irgendwas, dass einer was sagen möchte?
Dann würde ich sagen, haben Sie uns neugierig gemacht und wir würden gerne mal eine Stelle draus hören.
Gut, dann lese ich mal den Prolog vor. Das Vorwort. Die urdeutschen Träume vom Lebensraum im Osten waren durch das Desaster des Krieges wie eine Seifenblase zerplatzt, die Bevölkerung ausgebombt, ausgehungert und deprimiert. Vielen war nichts als das nackte Leben geblieben und jeder versuchte, das Beste aus der Misere zu machen. Die Hoffnung, dass es aufwärts gehen würde, trieb diese Menschen an, desillusionierte, traumatisierte Menschen. Ja, eines Tages, sagte man sich, würde es besser werden, wenn man nur die Ärmel hochkrempelte. Das wurde zum Leitspruch der Überlebenden. Sie packten zu und schufteten bis zum Umfallen. Selbst die Kinder waren eingespannt. In kürzester Zeit und mit einfachsten Mitteln wurden inmitten riesiger Schutt- und Trümmerberge Häuser aus dem Nichts gestampft, Fabriken und ganze Städte wieder aufgebaut. Materieller Fortschritt war angesagt. Es ging pragmatisch und nüchtern zu. Eine humorlose Zeit, ohne viel Freude, nicht jedoch ohne Ziel. Man träumte davon, sich wieder einmal satt essen zu können und irgendwann später von einem besseren Leben und bescheidenen Wohlstand. An ein irdisches Paradies wagten die Menschen allerdings nicht zu glauben, denn dem Sozialismus misstrauten sie, als hätten sie geahnt, dass er nicht funktionieren würde. Seit Anfang der 50er Jahre wurde es merklich besser und irgendwann wollte man wieder auf etwas stolz sein. Auf Blut und Vaterland konnte man das nicht. Das war Vergangenheit, tiefste, abscheulichste Vergangenheit und Tabu. Aber benötigte ein demoralisiertes Volk nicht neue Werte, die es motivierten, diese sich neu zu erfinden? Freiheit, Wohlstand und Sicherheit hießen die Schlagworte jener Zeit und Adenauer schien ihr Garant. Immer noch malochten die Leute von früh bis spät, saugten aus ihrem Tun neuen Mut und gewannen an Selbstbewusstsein, beinahe so, als verliehe ihnen dies ihre Existenzberechtigung und vielleicht sogar einen Lebenssinn. Als Deutschland 1954 Fußballweltmeister wurde, war der Jubel unvorstellbar groß. Endlich war man als Deutscher wieder wer und im ausgelassenen Wir-Gefühl einer ganzen Nation im Fußballrausch erlebte das arg gebeutelte Land seine Wiedergeburt. Als das Wunder von Bern wurde dieser Erfolg hochstilisiert. Die Fußballweltmeister avancierten über Nacht zu Volkshelden und gingen in die Geschichte ein. Wurden sie nicht beinahe zu Helden und Halbgöttern verklärt, die fortan an deren Seite ihren Platz in der Walhalla einnahmen? Die Menschen der Nachkriegszeit benötigten solche Zeichen und Wunder, Mythen wohl, die ihrer Existenz Sinn verliehen und sie lebenswerter machten. Schon schickten die Deutschen sich an, die ersten Früchte ihrer Arbeit und Mühen zu ernten, wagten es zaghaft, sich die erste kleine Freuden und Vergnügungen zu gönnen. Neckermann macht's möglich, war eine der Parolen, die den neuen Zeitgeist perfekt zum Ausdruck brachte. Zu erschwinglichen Preisen kaufte man schicke Klamotten, schaffte sich bessere Möbel an oder sparte sich das erste Automobil vom Munde ab. Kaum hatte man Italien als Urlaubsland entdeckt, waren schon Gastarbeiter im Anmarsch, Arbeitsmigranten, die bei uns händeringend gebraucht wurden. Sie hatten nicht nur großen Anteil am deutschen Wirtschaftswunder, sondern profitierten auch selbst nicht schlecht. Von Jahr zu Jahr ging es aufwärts, beinahe wie im Rausch, und die ersten fuhren mit ihrem Käfer in den Familienurlaub. Klar, dass man seinen kleinen Wohlstand vorzeigen wollte, solch protziges Gehabe schien einfach zum Mythos der Teutonen dazuzugehören. Das ist also eine Einführung, um den Geist der Zeit ein bisschen zu verstehen, wie es nach dem Krieg so zugegangen ist. Also man ist relativ schnell dann wieder zur Tagesordnung übergegangen, nicht? Und es heißt ja auch, dass, deswegen gab es ja auch, für die Jüngeren ist das nicht mehr so aktuell oder im Bewusstsein, kann es ja auch nicht sein. Es gab ja diese 68er-Generation, die ich ja auch nicht mehr erlebt habe. Ich bin Jahrgang 58, wo ja auch eigentlich zum ersten Mal die Proteste aufkamen an diesem etablierten System. Auch das, dass einfach von der braunen Vergangenheit, vom Dritten Reich, man übergegangen war zu einem Wohlstandsstaat und all das alles so auf Seite geschoben hat. Gestern Nazi, heute und morgen CDU, FDP, SPD, was auch immer. Und es mangelte an Aufarbeitung einfach.
Sie gehören zu denen, die die einseitige Berichterstattung der Medien kritisieren und sagen, im Osten brodelt es seit der Flüchtlingskrise. Ist das nicht einfach ein bisschen platt, dass man sagt, nur der Osten? Oder wie ist das Ihre Empfindung? Oder wie sehen Sie das? Wie würden Sie es ausführen?
Ich habe den Eindruck, dass da die Leute, weil jetzt nicht nur wegen dieser Montagsdemonstrationen in Dresden, die es gab, oder anderer Protestkundgebungen, dass da auch ganz normale Leute dabei waren, eben 50, 60-jährige, sage ich mal, ganz biedere, normale, brave Bürger, die im Westen, würde ich sagen, kaum auf die Straße gehen würden. Ich habe das eigentlich nicht so ganz verstanden. Warum? Warum im Westen ist man, im Westdeutschland, sind die Leute da so karrieregeil oder warum sagen die nichts? Ist für mich ein bisschen geheimnisvoll.
Vielleicht lesen Sie heute noch mal ein bisschen.
Noch was lesen, ne? Ja. Ja, ist jetzt eine ganz heiße Szene. Der Eklat heißt es, wo sich da zwei fetzen, dann sehen Sie auch, worum es geht. Ist ziemlich schon im letzten Drittel des Büchleins. Da ist der kleine Beamte Schulze mit seinem Skatfreund, die hatten getrunken und haben sich da gegenseitig hochgeschaukelt und heiß diskutiert. Inzwischen haben die beiden Männer viel getrunken und wirken müde. Sie beschließen, die noch nicht gelösten Fragen beim nächsten Mal auszudiskutieren. Hans ist im Begriff aufzustehen, als Egon erwähnt. Hans ist der Frührentner, Egon ist der kleine Beamte. Als Egon erwähnt, dass seine Frau sich seit einiger Zeit in der Integration von Flüchtlingen engagiert. Du meinst, sie kümmert sich um die Migranten, korrigiert er Egon in ungewohnt scharfem Tonfall. Schulze wundert sich über Hans' Spitzfindigkeit und ist verunsichert. Für mich sind das Migranten und keine asylbedürftigen Flüchtlinge, stellt Hans umgehend klar. Ihn regt das Thema fürchterlich auf, weil er wegen dieser Schmarotzer niemand um die Armen und Alten des Landes kümmert, die ein besseres Leben verdient hätten. Dann zieht er noch über die Zustände in den Seniorenheimen her, klagt über die von der Politik verursachte Ungerechtigkeit und endet in dem Satz, jeder Fremde, der zu uns kommt, stellt sich da besser. Die kriegen mehr und das stinkt mir gewaltig. Mittlerweile hat Frau Schulze ihre Essensvorbereitungen abgeschlossen und betritt das Wohnzimmer. Sie hat die letzten Sätze von Hans hitziger Rede aufgeschnappt und ist empört. Wie redet ihr denn über die Flüchtlinge? sind doch elendig arme Menschen, die zu uns gekommen sind und dringend unsere Hilfe und unser Mitgefühl benötigen. So arm sind die gar nicht, Frau Schulze, widerspricht Hans Kühl. Die tragen alle Markenklamotten und fast jeder hat ein Smartphone. Sieh dich vor, Hans, warnt der Hausherr seinen Gast. Bei meiner Frau darf man in dieser Beziehung kein falsches Wort verlieren. Ich muss doch sehr bitten, sagt Frau Schulze energisch und wendet sich erneut an den Besucher, wobei sie die Bemerkung ihres Mannes ignoriert und für die Flüchtlinge eine Lanze bricht. Was macht es denn schon, wenn die Flüchtlinge ordentlich gekleidet sind und ein Handy besitzen? Sie sind vor Krieg, Hunger und Elend geflohen und suchen bei uns eine neue Heimat. Elfriede, fährt Egon Schulze dazwischen. Vielleicht sollten wir zwischen Migranten und wirklichen Flüchtlingen wie den Syrern unterscheiden. Sie will von solchen Spitzfindigkeiten nichts wissen und fährt aufgeregt ihren Mann an. Du stellst dich also auf die Seite dieses Aufwieglers, der es wagt, diese Menschen zu verunglimpfen? Ich habe klar und deutlich gehört, was er von sich gegeben hat, und du ergreifst für ihn Partei? Schämen solltest du dich. Der Hausherr wirkt nun kleinlaut und die hitzige Meinungsverschiedenheit, die jeglicher Sachlichkeit entbehrt, artet rasch in einen wilden Streit aus. Hans versucht, seine Ansicht zu verteidigen und wendet sich direkt an die Dame des Hauses. Ich hatte zuvor gesagt, dass die Migranten zuvorkommender behandelt werden und mehr bekommen, als ihnen zusteht. Damit stehen sie sich besser als unsere Landsleute. Und solche Zustände nehme ich nicht hin, Frau Schulze. Ich werde auch nicht darüber schweigen, dass diejenigen, die ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet und in die maroden Kassen dieses Staates eingezahlt haben, wie Dreck behandelt werden. Das gilt auch für alle, die nach dem Krieg unser Land wieder aufgebaut, ihre Kinder großgezogen haben und heute im Altersheim leben. Dagegen wehre ich mich, gnädige Frau. Aber hören Sie mal, was behaupten Sie denn da für ungeheure Dinge? Uns Deutschen geht es doch gut. Wir sind ein sehr wohlhabendes, reiches Land. Die Flüchtlinge werden wir wohl verkraften. Siehst du, deine Frau glaubt auch schon an das Geschwafel der Politiker, gießt der Gast Öl ins Feuer. Sie unverschämter Kerl, wem sollte ich denn sonst glauben? Ich spreche von Tatsachen, Gnädigste. Sie wagen es, Elfriede, ringt sichtlich nach Luft und bringt nichts heraus. Ich erwähnte, fährt der Gast dazwischen, dass man beispielsweise denen, die so viel für unser Volk geleistet haben und jetzt in Altersheimen sitzen, pro Woche gerade mal einen lumpigen 20er Taschengeld lässt. Als Flüchtling kriegt man da mehr. Davon spreche ich, nur davon. Verraten Sie mir mal, wo da noch ein Hauch von sozialer Gerechtigkeit ist. Von unserem Staat habe ich inzwischen die Nase gestrichen voll und würde mich lieber heute als morgen an einem Umsturz beteiligen. Na, hör sich das mal einer an, einen Umsturz mit dieser Kerl. Wieso nicht gleich eine Revolution?
Hm? 2 Minuten hat er gesagt, das sind 2 Minuten.
2 Minuten, ne? Ja. Wird knapp. Ja, ich gebe Ihnen recht, wieso nicht eine Revolution? Zumindest brauchen wir ein völlig anderes System, in dem es sich noch lohnt zu arbeiten und in dem derjenige, der sich Tag und Tag schindet, einen fairen Lohn und hinterher eine Rente erhält, von der er leben kann. Außerdem benötigen wir andere Gesetze, und zwar solche, die zwischen wirklichen Flüchtlingen und Sozialschmarotzern unterscheiden. Sie bezeichnen Flüchtlinge als Schmarotzer. Er meint damit doch bloß diejenigen, die herkommen, um abzukassieren und sich zu verbessern, Elfriede, versucht Egon Schulze zu retten, was noch zu retten ist, wozu es allerdings bereits zu spät ist. Ja, das geht dann noch weiter so. Aber Sie sehen, ich wollte diese Probleme dann halt auch ansprechen und naja.
Wir haben versucht, das in eine halbe Stunde zu packen. Das Leben des Hubert Michaelis, das Schaffen, die Werke, es ist verdichtet, aber ob es gelungen ist, werden Sie selbst beurteilen können. Es besteht die Möglichkeit, ihn noch zu treffen im Anschluss hieran und auch im Anschluss an die Autogrammstunde hier an unserem Stand C204. Vielen Dank.
Dankeschön. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.